ARD.
Liebt euch.
Der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Julia und Richard.
Heute.
Diese Folge dreht sich um Mutausbrüche aller Art.
Ich habe echt immer noch tiefen Respekt. Tiefen Respekt. So viel Entscheidung für sich zu treffen, habe ich so, glaube ich, noch nicht erlebt.
Also wir haben heute wirklich krasse Geständnisse und krasse Geschichten für euch.
Liebt euch.
Liebt euch.
Der Unser Ding Dating Podcast.
Richard, ich habe einen großen Fehler gemacht.
Nicht schon wieder.
Nicht, was du jetzt denkst. Nein,
ach so.
Nicht, was du jetzt denkst. Ich habe mir die ganzen Kommentare durchgelesen, die die Leute auf unseren Podcast schreiben.
Ja.
Und da steht unter anderem, dass irgendjemand Julia doch mal sagen sollte, einen Gang runterzuschalten, weil ich ja schon fast sexuelle Belästigung an dir begehe.
Ach guck mal, es fällt doch auf.
Ich möchte jetzt, dass du für alle klarstellst, dass es nicht sexuelle Belästigung ist.
Das ist ein richtig guter Moment. Ich möchte jetzt, dass du jetzt sagst.
Sag allen, dass es okay ist.
Sag jetzt, dass du Spaß hast.
Sag, dass du Spaß hast. Los.
Ja, es ist,
du willst es auch.
Fürs Protokoll und für alle Anwälte da draußen, es ist nicht so.
Du Arsch.
Hallo ihr zwei. Ich dachte mir, ich melde mich jetzt auch mal, weil ich habe ganz viele Storys zu teilen. Aber ich habe eine Sache, die mir wirklich am Herzen liegt. Und da dachte ich, dann wäre das bestimmt der perfekte Rahmen. Ja, es fällt mir auch ein bisschen schwer, darüber zu reden. Jetzt aber seit auch eurer Live-Show habe ich gesehen, dass eigentlich Platz für alles ist und man hier nicht verurteilt wird. Und deswegen dachte ich, ich wende mich mal an euch.
Ja, ich finde das schön, dass das genauso auch wahrgenommen wird, weil so haben wir es auch empfunden, dass es einfach ein Safe Space ist für uns, wo wir gemeinschaftlich über das reden können, was gut läuft, was schlecht läuft, wie man es vielleicht ein bisschen anders machen kann und auch mal ein bisschen auch drüber lachen, wie blöd man sich manchmal anstellt. Und wir machen es wieder, weil das so geil war. Da könnt ihr auch live mit dabei sein. Das ist am 12. April. Das ist dann in Berlin. Das ist für mich sehr, sehr praktisch, muss ich mal sagen. Aber Julia, musst du ein bisschen weiterfahren?
So wie immer. Aber ist nicht so schlimm, weil wir haben einen Hammerblick über die Stadt da, wo wir sind. Wir sind im Studio 14 in der Dachlounge und wenn ihr gerne dabei sein wollt, geht das ganz easy. Den Link dazu haben wir euch in die Shownotes gepackt. Es ist wieder kostenlos, also ihr müsst euch einfach nur anmelden, entweder über den Link oder auch gerne als Mail an story@liebteuchpodcast.de. Dann sehen wir uns am 12.04.
Kommst du nicht gerne nach Berlin?
Ich komme sehr gerne zu dir.
Ja, war tricky, ne? Na, lass mal so stehen.
Nee, aber was ich noch...
Ja.
Was ich noch sagen wollte, hier, Safe Space und so, ich sehe das genauso und ich finde das halt so krass, weil dieser Podcast ist ja seit 5 Jahren mein Baby und ich gieße da so viel von mir persönlich rein und ich finde das auch echt schwer manchmal, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich will das unbedingt machen und ich finde das mega toll, aber es ist natürlich auch immer so ein Tanz auf Messerschneide, weil auch da in den Kommentaren kriegt man immer schön ordentlich sein Fett weg, zum Beispiel auch, wenn ich über Themen wie Fremdgehen oder so spreche und so, aber das ist eben auch sowas, Liebe, Beziehung, Menschsein funktioniert halt nun mal nicht einfach so geradeaus, du machst Fehler, du musst dich ausprobieren, du haust mal daneben, du langst mal daneben, ich hab da einen Sport draus gemacht, eigentlich eine olympische Disziplin und ich freue mich sehr, wenn es euch dazu anspornt und euch die Sicherheit gibt, auch mal eure Storys zu teilen.
Und zwar geht es um das Thema mit vergebenen Männern, auch verheirateten Männern.
Hast du das gerade gejinxt? Hast du das gerade gejinxt?
Yeah, girl, hau raus!
Ey, geil, das war
ganz
jetzt... das war jetzt ja ein Ding.
Woo-wee.
Ich hatte zeitweise das Gefühl, ich bin verflucht, weil immer nur Männer auf mich zugekommen sind, die eben vergeben oder verheiratet waren. Teilweise auch solche Situationen, wo ich das überhaupt nicht gewusst habe.
Ich verstehe dich 100%. Ich weiß nicht, ich habe es doch letztes Jahr auch einmal erzählt. Und es war so klar, immer wenn die richtig, richtig offensiv rangehen, dann sind die vergeben oder verheiratet. Es ist so crazy. Letztes Jahr im Sommer kam einer auf mich zu und meinte so, du bist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Oh mein Gott, du bist so toll. Und das Erste, was ich dem gesagt habe, ist, du bist verheiratet. Und genau so war's. Genau so war's, Girl. Ich bin
ganz... Hast du das so an der Person gelesen oder den Ring gefunden? Am Finger?
Nee, tatsächlich hatte der keinen Ring an, aber ich habe es gefühlt gerochen. Und dann gab es noch eine andere Story, da waren wir abends tanzen und ich hatte gesehen, das war so eine Junggesellenabschiedsgruppe und die waren alle verheiratet und dann habe ich mit einem getanzt und habe auf einmal gesehen, dass der eine keinen Ring mehr am Finger hat. Und ich gesagt, hast du gerade deinen Ring abgenommen? Und du hast sogar peinlich. Noch die Kerbe vom Ring, peinlich. Hast du noch gesehen im Finger. Ekelhaft einfach, zum Abgewöhnen. Gott. Zum Abgewöhnen, Gott, diese Männer.
Ich würde mit dem nach Hause gehen und einen Zettel für die Frau hinterlassen, aber nichts mit dem anstellen.
Und wir erinnern uns auch noch hier an meine andere Story, so viel zu unfreiwillig und nicht gewusst, als ich auch nicht wusste, dass er vergeben ist und morgens schrie, sie kommt nach Hause.
Ja,
das werde ich auch nicht vergessen. Und da ist auch noch was Geiles bei rausgekommen, Leute. Falls ihr euch an diese Folge erinnert, als ich wirklich in meine Schuhe gehüpft bin und aus dieser Wohnung geflüchtet bin, die Dame ist schwanger, das Baby ist seit, und war zu dem Zeitpunkt auch schon schwanger.
Ui.
Ja, Baby ist seit Dezember da.
Also ich hatte nur einmal was mit einer vergebenen Frau, allerdings hatten die eine offene Beziehung. Das wusste ich, wusste erstmal gar nicht, dass sie in einer Beziehung ist. Es waren so drei Aha-Momente auf einmal. Weil so, zuerst wusste ich nicht, dass sie in einer Beziehung ist. Dachte, sie wäre Single. Dann hatten wir was miteinander. Und noch in der Nacht sagt sie dann so, ja, das ist so eine Art im Sinne von, ja, mit meinem Freund so und so. Und dann so, oh Scheiße, ich habe jetzt richtig Mist gebaut. Oder sie. Kann man dann sehen, wie man will, aber ich fand es halt dann doof. Und dachte, ja, wir sind jetzt schon seit längerem auf einer Beziehung wieder. Boah, Gott sei Dank.
Ja, aber also, dass dir halt mal ein verheirateter Mann dazwischen rutscht, das kann durchaus mal passieren, weil das mir sind sneaky Bastards. Also,
Sneaky Bastards.
Ja, es ist schon so.
Und dieser Ring, sie zu knechten.
Wie gesagt, ich habe es letztes Jahr nicht drauf angelegt, mit verheirateten Männern was zu haben, aber die wohl schon mit mir.
Genauso wie jetzt anscheinend.
Seitdem frage ich wirklich aktiv, wenn ich jemanden kennenlerne, ob er auch wirklich verfügbar ist oder irgendwie gerade eine Freundin hat.
Es ist schon so geil, dass man mittlerweile anfängt, es immer weiter zu spezifizieren, um die Lügen schwieriger zu machen. Also dieses, hast du aktuell irgendetwas mit einer Frau zu tun, die glaubt, dass sie mit dir in einer Beziehung ist? Ob das verheiratet ist, ob das Schreiben ist, ob das eine 5-jährige Affäre ist?
Ich hatte genau so eine Situation jetzt erst. Ich war beim Fußball, wurde eingeladen. Und stand mir gegenüber auf einmal eine Frau und ich fand die wirklich attraktiv. Und dachte so, schön. Und auf einmal kam aus dieser Frauentruppe, wo sie mit drin stand, eine Frau auf mich zu und hatte kurz nur nach dem Namen gefragt. Und die zweite Frage, bist du Single? Und ich so, ja. Zweite Frage, bist du Single-Single? Weißt du, der so, what? Was ist das? Ja.
Aus aktuellem Anlass, also, ja.
Dann sagt sie, ja, guck mal, und sie, und zeigt dann auf die Frau, die ich auch attraktiv fand, sie ist auch Single und sie findet dich süß.
Aha, und?
Aha.
Bang,
ne, das
fand bang, bang, bangity bang?
Nein. Warte doch mal. Jetzt kommt es ja noch weiter. Geht ja genau darum. Genau, du weißt, was ich meine.
Da rein?
Dahinter. Weil ich dann zu ihr, also mit hinging zu dieser Mädelstruppe, hat mich dann einfach dann 4, 5 Mädels quasi gestellt und dann mit ihr auch gesprochen und sie so, ach so, bist du Single? Ich sag, ja. Bist du Single-Single? Sie fragt dieselbe Frage nochmal. Also es ist mit diesem Single-Single, ich habe das dann auch verstanden, es muss wohl wirklich sehr, sehr oft passieren, dass irgendwelche Männer, Schweine, sich dann dennoch ein bisschen nebenbei vergnügen, ohne das vielleicht dann auch direkt mit dem Partner zu bequatschen.
Ich will an dieser Stelle auch gar nicht sagen, dass Frauen das nicht machen, aber es ist, also mir ist es tatsächlich jetzt enorm viel untergekommen letztes Jahr.
Und wir haben auf jeden Fall geschrieben, dann auch, weil zu dem Zeitpunkt gab es dann jetzt nicht die Möglichkeit, die waren irgendwie auch mit dem Vater, war mit der Familie da irgendwie unterwegs. Mhm. Und dann hat es sich leider ein bisschen im Sande verlaufen.
Aber es ist nie zu spät, ihr nochmal zu schreiben, Richard. Komm, gib mir dein Handy, ich schreibe jetzt.
Ja, ich hab ihr auch was geschrieben. Da würdest du wieder sagen so, oh nee. Vielleicht auch so, ey, ich bin gerade einfach zu sehr an der Kante mit der Arbeit und allem drum und dran und ich werde es nicht hinbekommen, jetzt viel Zeit irgendwie aufwenden zu können. So. Und damit war dann, glaube ich, das Interesse auf der anderen Seite auch erledigt.
Oder jemand, wo er kennenlernt, weil oftmals Männer eben auch was am Laufen haben, die Frau dann aber sagt, ich habe Gefühle entwickelt und die Männer dann abgeschreckt sind und sich eben anderweitig umsehen. Und auch das finde ich nicht fair, wenn das Ganze noch nicht beendet ist, weder mir gegenüber noch anderen Frauen gegenüber.
Ich habe jetzt wirklich bei der letzten Datingrunde, mein letztes Rodeo, was ich jetzt gedreht habe, immer direkt gesagt, ich möchte mich verlieben.
Respekt, mal der Gegenvorschlag, ja.
Ja.
Und wie lief's?
Sehen wir noch.
Die Auswertung läuft.
Aber ich hatte eine Zeit, in der ich eben mich auch auf vergebene Männer eingelassen habe und auch einen verheirateten Mann, weil ich einfach daran geglaubt habe, dass dieser Mann dann die Person für mich verlässt und eben mit mir zusammenkommt. Und ich glaube, das ist auch so ein Muster, wenn man unsicher ist, dass man denkt, oh Gott, der Mann, der wird ja sogar seine Frau für mich verlassen, dann muss er mich ja wirklich lieben. So.
Ich würde dich gerne mal in den Arm nehmen, ja, jetzt.
Der absolute Cliffhanger. Ich glaube, das ist bei vergebenen Männern der Klassiker. Wollen nicht aus der Beziehung raus, weißt du, das ist auch die Sicht. Also, weil ich glaube, Schiss bei den Männern ist dann, dass sie irgendwie dann komplett alleine dastehen, wenn sie beide Sachen vergeigen. Und deswegen halten sie auf jeden Fall die Beziehung und sagen die anderen halt die andere Person immer nur hin mit, ich werde sie verlassen, ich werde sie verlassen. Das in jedem fünften Hollywood-Liebesfilm ist genau dieser Plot. Das ist einfach wahrscheinlich ein Standardding.
Und ich fand es auch total beeindruckend, wie viel Zeit diese Männer investieren, obwohl sie eigentlich nebenher noch jemand anderen haben und Beruf und Alltag und so weiter. Eigentlich sehr erschreckend.
Das ist ja auch immer noch leider diese Krankheit, die wir irgendwie haben. Dieses, ich möchte gesehen werden. Ich möchte aus der Menge herausgepickt werden. Und wenn er mich dann noch über eine Frau wählt, die er schon sicher hat, ist es der ultimative Ritterschlag. So, ich verstehe total den Reiz an dieser Geschichte. Mhm. Aber es ist natürlich eine trügerische Geschichte, weil unterm Strich tut man nicht nur sich selber weh, sondern auch allen anderen Personen.
Ja, das.
Trotzdem sehe ich ihn halt da in der absoluten Verantwortung. Nicht unbedingt sie, aber es ist natürlich.
Ich glaube, es sind alle Beteiligten trotzdem. Nee,
außer die Frau, die von nichts weiß.
Ja, gut, die ist die einzige Unbeteiligte.
Ja, und also, die ist auch, also.
Die kann ihm auch nur leid tun in dem Moment.
Und es ist wirklich unglaublich, was Männer machen und wie sie über sich hinauswachsen in ihrem. Die wissen nicht, wo zu Hause die Nagelschere liegt, aber sie können ungefähr drei Frauen parallel jonglieren, wie brennende Kettensägen in der Luft halten.
Also, das hatte ich schon mal irgendwann vorher gesagt, das ist beeindruckendes Management, was ich auf keinen Fall auf die Kette kriegen würde, aber ich weiß halt auch, wo meine Nagelschere ist.
Also. Richtig.
Das Krasse ist, dass ich auch in der Vergangenheit selbst schon betrogen wurde und verletzt wurde in einer langjährigen Beziehung, wo das wirklich oft passiert ist.
Ist es dann vielleicht so ein Ding, dass man, obwohl es nicht dieselbe Person ist, von der man verarscht wurde, dann sagt so, wenn ich verarscht wurde, dann knall ich das jetzt auch irgendjemand um die Ohren, obwohl die Person gar nichts dafür kann? Ist das vielleicht so ein Ding? Kann man das? Also ich kann mir das vorstellen im Sinne von, ich habe jetzt nicht jetzt, habe ich einen Vergleich?
Das ist so ein bisschen wie so eine Rache-Aktion.
Beim Auto, genau, beim Autofahren zum Beispiel, irgendein Arschloch schneidet dich.
Ja.
Und du sagst dann einfach, du wirst dann irgendwann auch sauer und schneidest dann irgendwie den nächsten. Dann ist das wie eine Art Kette, weißt du, weil du sagst, du willst auch irgendwo loswerden, dann will ich aber auch mal.
Ich habe es mir halt eine ganze Weile so schön geredet, dass ich mir eingeredet habe vor vielen, vielen Jahren, dass ich nicht dafür verantwortlich bin für die Beziehung und wenn er seine Ehe nicht ernst nimmt, warum soll ich das dann machen? Aber am Ende des Tages kann ich das auch, also ist auch nicht geil. Also ich
tut
weiß,
dann auch weh, oder?
Es tut weh und auch, du musst ja auch dir selber nochmal in die Augen schauen können im Spiegel. Also ich würde es heute anders machen und nicht mehr machen, wenn ich die Wahl habe und davon weiß.
Ja, genau. Eigentlich müssen wir mal sagen, die Person, die in der Beziehung eigentlich drin ist, in der Grundbeziehung, oder du weißt, was ich meine, in der Hauptbeziehung, Kernbeziehung, wie man auch immer will, die muss einfach für sich klar festzonen, was will ich eigentlich. Weil da dieses zwischen den Welten schwingen, das funktioniert halt nicht.
Nee.
Ich sehr eifersüchtig war, einfach dadurch, dass ich gelernt habe, ich kann niemandem vertrauen, weil er ständig irgendwelchen Frauen geschrieben hat und ich auch rausgefunden habe, dass er sich mit einer getroffen hat. Ich habe ihn im Endeffekt auch deswegen verlassen. Das heißt, ich weiß ja, wie dieser Schmerz sich anfühlt und trotzdem konnte ich in dem Moment nicht mit den Frauen fühlen, die diese Verletzung jetzt auch durchmachen müssen, weil ich quasi den vergebenen Mann date, sozusagen. Ich hatte das jetzt schon öfter in der Vergangenheit. Mittlerweile ist es so, dass wenn ich weiß, dass jemand vergeben ist, finde ich es einfach nur widerlich und kann das überhaupt nicht mehr. Aber ich hatte halt einfach eine Phase. Ich habe nicht verstanden, warum ich dieses Muster überhaupt habe, warum ich das mache. Weil es kann ja nicht sein, dass ich das nur aus Unsicherheit und zu wenig Selbstbewusstsein mache, um das zu pushen.
Vielleicht ist es aber auch einfach die Möglichkeit, eine Affäre zu haben, ohne eine feste Verpflichtung. Weißt du, vielleicht ist es einfach auch so eine leichtere Art, eine Beziehung zu führen für die Person. Also für sie jetzt speziell.
Es ist halt auch ein kleines Bindungsangstmuster.
Ja, genau sowas.
Weil dieser Mann wird niemals wirklich in Gefahr geraten, mir so nahe zu stehen. Ich kann den immer auch auf einer guten Armlänge Abstand halten. Voll. Und ich kann mir da nur die Kirschen rauspicken.
Exakt.
So, es ist halt nicht dieser Alltag, sondern es sind immer besondere geklaute Momente. Und dieser Diebstahl von Momenten ist natürlich auch jedes Mal ein riesiger Adrenalinkick.
Ja.
Weil es hat ja auch was Verbotenes. Und also das war für mich auf jeden Fall damals so. Und ich habe aber ja danach gemerkt, so nee, ich möchte das nicht mehr haben, weil das irgendwie eine riesige Kerbe reinschlägt in die Beziehung zu mir, in die Beziehung zu Männern, in die Beziehung, in meine Kernbeziehung vielleicht sogar, wenn ich jetzt diejenige wäre, die fremd geht. Und ich möchte das nicht nochmal haben. Und habe, seitdem ich das so klar für mich habe, auch da auch eine Aversion gegen. Mhm. Also bin wirklich auch so, wenn du gerne mehr rumficken willst, dann red bitte mit deiner Frau.
Ja. Ja,
dann red mit deiner Frau, dann entweder mehr mit ihr oder macht ein neues Arrangement oder trennt euch halt. Aber dieses, ich nehme mir so ein bisschen was raus, was ich ihr aber nicht einräume und krieg das Maul nicht auf und ich kann es nicht formulieren, das ist mittlerweile was mich auch massiv abtörnt.
Es war irgendwie eher so eine Verzweiflungstat, weil ich einfach keine potenziellen Männer kennengelernt habe und vielleicht auch diese Männer, die in Beziehungen sind, eben wissen, wie man eine Frau behandelt und wie man diese Geborgenheit, also die bringen das eben alles mit, weil sie in einer Beziehung das Leben.
Weiß ich jetzt nicht, Digga. Also,
sie sind auf jeden Fall jetzt kein Vorbild für eine gute Beziehung, wenn sie fremdgehen.
Ja, und also das Ding ist ja auch, und das habe ich jetzt wieder gemerkt in diesen anderthalb Jahren fast, in denen ich jetzt Single bin, ich bin lieber einsam, weil ich einsam bin, aber du kannst dich auch sehr einsam in einer Beziehung fühlen, wenn du jemanden neben dir sitzen hast, der dich nicht sieht.
Ja.
Und das ist leider auch sehr, sehr oft der Fall. Und nur weil dieser Mensch eben jemanden abgekriegt hat, der vielleicht sich finanziell mit ihm gebunden hat oder mit ihm vor vielen Jahren oder vor einer Zeit dieses Commitment eingegangen ist, heißt das nicht, dass er sich gut kümmern kann.
Amen.
Und ich glaube, das vermisse ich halt einfach an Single-Männern in dem Moment, die sich einfach auf einen Mensch nicht einlassen können. Ich glaube, daran liegt. Also ich habe schon sehr viel hin und her überlegt, woher das alles gekommen ist und wollte deswegen das einfach auch mal zur Diskussion stellen. Ich habe in der Zeit, wo das passiert ist, habe ich auch viel nach Podcasts gesucht, die diese Themen behandeln. Bin dann auf einen einzigen Podcast gestoßen, wo jemand, so ein Psychologe, gesagt hat, dass das total abartig ist, wenn man das macht. Und dann waren auch total viele Kommentare drunter, wo stand, wie kann man nur...
Also abartig ist ja mal daran gar nichts. Wir sind alle Menschen, wir machen auch Fehler. Das kann passieren. Es ist halt einfach, manche Sachen sind scheiße. Und da muss man halt mal überlegen, warum ist man in der Situation und was macht es mit einem selber? Zum Beispiel jetzt auch der Mann, der ja da auch bewusst fremd geht, sollte sich fragen, warum gehe ich fremd? Was mache ich ja eigentlich? Will ich nur was von der eigentlichen Beziehung, in der ich drin bin? Oder möchte ich da nicht raus? Oder geht es mir nur um Sex? Dann sollte ich vielleicht auch mit meiner Partnerin sprechen und dann sagen, ich möchte es gerne öffnen oder sowas. Sondern sich da ein bisschen einfach mal weiterbilden und dann auch besser und erwachsener damit umgehen. Und in deiner Variante würde ich aber auch sagen, hast du zwar jetzt gesagt, dass die Single-Männer weniger Bock haben auf Bindungen. Mir macht zumindest das Gefühl, dass das bei ihr aber genauso ist. Weißt du, weil sonst sind ja schon vergebene Männer sind ja jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, die geben einem jetzt ein wahnsinniges Bindungsgefühl, weil die sind ja eigentlich in einer anderen Bindung.
Ich denke mir halt auch so, Girl, Leute gehen sich ständig fremd. Ständig.
Ja, das passiert andauernd.
Also es passiert dauernd und es ist auch, also sorry, nur weil du mit jemandem sozusagen committed bist, heißt das ja nicht, dass alle anderen Menschen auf diesem Planeten verschwinden. Und ich glaube, wir haben einfach noch keine guten Strukturen dafür, wie wir damit umgehen, dass wir andere Leute geil finden. Mhm. Und dass das vielleicht auch einfach okay ist und da auch einen anderen Umgang innerhalb von Beziehungen miteinander finden. Also ich finde es super, dass du die Geschichte reingeschickt hast, weil ich glaube, ganz, ganz, ganz viele Frauen und ganz viele Männer sind an einem ähnlichen Punkt, wo du gerade bist.
Das wäre übrigens jetzt eine schade eigentlich, dass wir das nicht haben. Das wäre eine sehr, sehr geile Nummer. Die würde ich fast mit aufnehmen, noch für den 12. April. Da sind wir live in Berlin. Studio 14, Dachlounge des RBB. Das wäre genauso was Geiles, was man dann so komplett in einer größeren Runde auch mal ausdiskutieren könnte. Wäre mal spannend zu wissen, was sind denn eigentlich so die Meinungen dazu? Und genau das machen wir ja auch bei unserem Live-Auftritt. Einmal hatten wir schon in Saarbrücken und jetzt der nächste in Berlin steht halt fest. Freuen uns auch, wenn ihr da mitkommt. Also Tickets gibt es kostenlos. Kommt einfach vorbei. Guckt dann nochmal in die Shownotes rein. Da ist der Link zu den Tickets. Oder ihr schreibt uns einfach per Mail an story@liebteuchpodcast.de.
Solche Frauen gehören verbrannt und keine Ahnung. Also einfach ganz schlimme Kommentare, nach denen ich mich dann total widerlich gefühlt habe. Ja, also ich hoffe, der Raum ist dafür da. Ich hoffe, ich ernte nicht zu viel Hass dafür. Die Zeiten sind jetzt auch vorbei, dass ich das mache. Aber es war halt einfach eine Phase und es war auffällig und es war ein Muster. Und ich weiß bis heute nicht, wo das irgendwie herkam. Genau, da wollte ich euch drum bitten, dass... ist ein Teil meiner Geschichte, auf den ich nicht stolz bin. Und ja, ich danke euch, dass ich das jetzt hier teilen durfte und ihr vielleicht da auch ein bisschen den Frauen helfen könnt, die solche Sachen auch durchmachen.
Danke dir, dass du das auf jeden Fall erstmal uns hier geschickt hast und dich getraut hast, das zu diskutieren und das einfach mal als Thema mit eingebracht hast. Das Wichtigste ist, glaube ich, in dem Moment zu wissen, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass du irgendwie widerlich bist oder abartig oder sowas. Also das ist ja kompletter Quatsch. Also manchmal ist das Internet und manche Foren auch ein falscher Berater. Ist so. Und man wird bestimmt auch tausend Meinungen hören. Das Wichtigste ist nur, dass man sich selber nach einem Spiegel angucken kann. Ja, man macht Fehler, passiert und weiter geht's.
Ich glaube halt, du bist hier genau richtig, weil, also ich meine, ich habe es ja jetzt auch schon gesagt, ich war selber schon in der Situation und ich bin fremdgegangen. Also ich hatte auch was mit einem verheirateten Mann und ich kann halt im Nachhinein auch nur sagen, wir können halt alle nur vorwärts leben und rückwärts begreifen. Warum wir Sachen machen, können wir nur im Nachhinein irgendwie reflektieren und aus unseren Fehlern lernen und sich da irgendwie mit einer neunschwänzigen Katze weiter auszupeitschen, bringt halt niemandem was. Und du bist auf jeden Fall nicht alleine. Du bist nicht alleine mit dem Gefühl, dass man sich von dem Verbotenen angezogen fühlt. Du bist nicht damit alleine, dass du da irgendwie eine Sehnsucht hast, ausgesucht zu werden von jemandem, der vielleicht schon jemand anderen hat. Du bist auch nicht alleine mit diesem Gefühl von, hey, vielleicht ist es gerade ein Muster auch, weil ich selber gerade gar nicht in der Lage bin, eine vollwertige Beziehung zu führen. Also gebe ich mich lieber mit was Halbem zufrieden. Und ich glaube, ein ganz, ganz großer Punkt an diesen ganzen Dynamiken im Fremdgehen ist halt eine Verarsche. Und zwar die andere Person, die ihre Kernbeziehung verarscht, und man verarscht sich halt auch leider so ein bisschen selbst. Mhm. Und ich glaube, wir verarschen uns sehr, sehr gerne selbst. Und ich glaube, wenn man das einmal irgendwie geblickt hat, dann verliert das auch so ein bisschen seinen Reiz. Und ich finde, dieser Podcast hier ist eigentlich die perfekte Plattform, um zu sagen, wir versuchen hier alle nur Trial und Error-mäßig Sachen und merken, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert, warum hat was nicht funktioniert. Also da sind ja Leute, die aufeinandertreffen und in diesem Moment entstehen solche schwierigen Situationen und wir sind auf jeden Fall bei dir und judgen dich da nicht, weil dafür sind wir nicht da. Wir sind nur hier, um mit unserer Küchenpsychologie mitzumachen. Und falls ihr möchtet, dass wir mit unserer Küchenpsychologie und unserem gefährlichen Halbwissen mal über eure Story drüber hören, dann schickt uns die doch gerne als WhatsApp-Sprachnachricht an die 0151 757 87400 oder abgetippt als Mail an story@liebteuchpodcast.de.
Hallo zusammen, ich habe heute eine Story für euch, die jetzt nicht so eine klassische Dating-Story ist, sondern es ist mehr, was passiert nach dem Dating und nachdem man eine Beziehung eingegangen ist, also was kann passieren. Und ja, also ich war mit meinem Partner 3 Jahre zusammen und als wir zusammengezogen sind, war ich auch schwer verliebt und habe gedacht, er wäre der Mann, den ich mal heiraten würde. Es hat sich dann aber rausgestellt, leider nach einiger Zeit, dass er ja doch anders ist, als er anfangs ja sich gegeben hat.
Surprise, surprise, er war doch ein bisschen anders, als er sich zuerst verkauft hat.
Was ich immer total spannend finde, ist, ich habe jetzt das häufiger schon gehabt, dass Leute sagen, das Modell Ehe hätte sich ein bisschen überholt. Aber bei ganz vielen, die irgendwie darüber sprechen, das mit Exen zum Beispiel oder mit laufenden Partnern, das ist, glaube ich, der Mensch, den ich heiraten will. Also es ist trotzdem irgendwie noch so ein Gradmesser von Tiefe einer Beziehung einfach. Das ist echt abgefahren, ist aber noch so, man verwendet das einfach damit. Auch Leute, die jetzt nicht geheiratet haben, bei mir im Umfeld, jetzt bis jetzt 7 Jahre zusammen oder 8 Jahre, sagen auch so, also das ist auf jeden Fall mein, die Person will ich heiraten. Es ist immer noch so ein Anker. Obwohl jetzt viele ja sagen, Ehe ist langsam nicht mehr so trendy.
Mir wäre es halt einfach wichtig, mit jemandem glücklich zu sein.
Oh, Schatz.
Ja.
Also am Anfang meinte er, er reist gerne und es hat halt so, und dass er gerne gamet, und ich dachte, wir haben super viel gemeinsam. Und umso länger man zusammen ist, umso mehr merkt man, okay, die Interessen, die er geäußert hat, sind doch nicht so da, wie er angegeben hat. Also er ist sehr gut mit Worten und er weiß, was er sagen muss, um Leute von sich zu überzeugen. Das ist eine sehr, sehr starke Charaktereigenschaft von ihm. Und leider hat er das bei mir auch getan.
Es ist halt so crazy, so, dass ich denke immer so, hör am Anfang wirklich genau darauf, was dir jemand sagt. Wenn dir jemand aber nun mal ein X für ein U verkauft und du kennst die Person nicht, dir bleibt ja nichts anderes übrig, als der Person zu glauben. Und am Ende datest du so einen crazy Narzissten, der dir das Blaue vom Himmel runterlügt. Verdammt. Weißt du halt auch erst im Nachhinein.
Und nach einer Zeit bröckelt das dann und dann stellt man fest, okay, er hat eigentlich komplett andere Interessen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns auseinandergelebt. Und nach 3 Jahren Beziehung stand ich dann vor einem Scherbenhaufen. Warum Scherbenhaufen? Während der Beziehung war es so, dass ich arbeitstechnisch sehr unglücklich war und in ein Burnout gerutscht bin. Und mein Partner damals mich ermutigt hat, den Job aufzugeben und einer Selbstständigkeit nachzugehen. Ich wollte mich schon sehr, sehr lange selbstständig machen, aber hatte einfach Angst. Und er meinte, das ist kein Problem. Ich soll mir jetzt auf jeden Fall mal mindestens ein Jahr Auszeit nehmen. Er unterstützt mich und er achtet auf mich. Also ich kann mich quasi an ihn lehnen und mich selbst verwirklichen. Er achtet auf mich.
Ist das gerade blumig formuliert mit, ich mache mich finanziell abhängig von jemand anderem?
Nee, ich glaube, da geht es einfach nur darum, dass man weiß, dass man hat einen starken Partner an der Seite. Ich glaube, ich würde das jetzt nicht immer nur aufs Finanzielle beziehen.
Ich glaube, dass es sich da aufs Finanzielle bezieht.
Natürlich hat das einen Grund, im Sinne von, wenn du ein Jahr dich rausnimmst und er sagt, ich kümmere mich drum, dann geht es natürlich erstmal ums Geld. Aber das, was es aussagt, finde ich, hat nichts mit dem Finanziellen zu tun, sondern es ist eher dieses Commitment im Sinne von, ey, wir sind Partner, wir stehen jetzt hier zusammen durch. Du hast mal eine schwache Phase. Wenn ich mal eine habe, bist du bitte dann die Starke, im besten Fall. Und wir kriegen das ja alles gemeinsam gewuppt. Das finde ich, das sehe ich jetzt erstmal in der Aussage und nicht zwingend das Geld als erstes. Das Geld kommt dann als Mittel einfach nur noch dazu.
Und nach langem Überreden habe ich mich dann dazu entschlossen, ihm zu glauben. Und ich habe dann tatsächlich den Job gekündigt und bin meiner Selbstständigkeit nachgegangen. Das hat auch sehr gut funktioniert bis Monat 6. Und urplötzlich meinte mein Partner dann, hey, ich glaube, du kannst das nicht. Ich glaube, du hast das Zeug nicht, um selbstständig zu sein. Und ich sehe dich viel eher als eine Homemakerin. Er hat Homemakerin gesagt. Dann habe ich gemeint, okay, was genau ist denn eine Homemakerin? Dann meinte er, ja, du bist zu Hause und du achtest darauf, dass die Wohnung schön ist, dass sie schön eingerichtet ist. Und da du ja dann mehr Zeit hast, kannst du ja auch kochen und so weiter. Side note. Das Erste, was ich ihm gesagt habe, als wir angefangen haben, uns zu daten, dass ich Kochen hasse. Ich hasse Kochen. Ich meinte zu ihm, ich bin kein Koch, ich hasse es. Ich hasse es wirklich bis zum Tod. Und dann sitzt er mir gegenüber und schlägt mit straightem Gesicht vor, dann kannst du doch zu Hause kochen.
Sei mein kleines Hausfrauchen.
Ja, voll.
Edgy Badge, von wegen ich unterstütze dich in deiner Selbstständigkeit. Ich trickse dich da rein, dass du ab sofort einfach meine Hausfrau bist. Blech.
Erstmal Arschloch-Move von ihm, komplett. Geht gar nicht, weil das ist ja genau das, was es ja nicht aussagen soll. Als Partner bist du ja an der Seite und unterstützt in guten wie in schlechten Zeiten. Das, was ich mir aber frage, ist, wenn er jetzt... Ich möchte jetzt eh nicht zu nahe treten, sondern nur mal in einem hypothetischen Beispiel. Es sind 2 Personen, genau, läuft das Gleiche ab. Und sie ist wirklich nicht gut. Wie machst du denn da die Kommunikation? Weil du weißt, langfristig fahren wir finanziell auch an die Wand.
Ich glaube, genau so. Also ich glaube, man kann ja sagen, pass mal auf, ich möchte mal kurz einen Faktencheck und Realitätscheck machen. Mhm. So und so stehen gerade die Finanzen. Wie lange möchtest du es noch probieren? Wollen wir uns einen Zeitraum abstecken und auch mal gucken.
Zeitung abstecken ist, glaube ich, gut.
Ja. Ja, so halt, aber nicht dieses, ich fände es irgendwie geiler, wenn du zu Hause bist und dich um alles kümmerst.
Ja, es macht das definitiv, aber es ist ja, ja vielleicht so, ich kann mir auch vorstellen, dass manche in genau der Situation drin sind, dass sie nicht wissen, wie sprechen sie es an.
Ja.
Und vielleicht muss man dann noch mehr empowern, einfach sagen, yo, seid ehrlich, weil das ist die Person, die euch am nächsten steht im besten Fall.
Ich glaube, ein sehr, sehr guter Kompass, ob deine Beziehung gut ist oder nicht, entscheidet sich genau hier. Weil wenn du Angst hast vor schwierigen Gesprächen und schwierige Gespräche euch auseinanderbringen,
ja,
dann ist es nicht, dann ist es das nicht. Wenn das du Angst geil. Hast ja. vor schwierigen Gesprächen, ist es kein guter Indikator. Schwierige Gespräche sollten euch näher zusammenbringen und du solltest nach einem schwierigen Gespräch wieder näher zusammen sein und eine größere Bindung und Intimität spielen und keine Entzweiung.
Du hast mit dieser Aussage gerade uns auf jeden Fall wieder näher zusammengebracht. Das ist ja, das hast du geil gesagt, ja?
Offensichtlich noch nicht nah genug.
Also möchtest du, dass ich eine Hausfrau werde? Nein, 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 nein. Keine Hausfrau, eine Homemakerin.
Es ist das Ding wie so Hausmeister und Facility Manager. Und wenn du so, ja, ja, labeln. Einfach gut labeln, wenn du es gut verkaufst. Wenn du es gut verkaufst, dann könnte es ja klappen.
Ich habe hier schon ein Kostüm für dich rausgesucht.
Genau.
Und sagst, okay, nur weil du der Sache einen anderen Namen gibst, ändert es nichts an der Thematik. Und seine Idee war dann halt, dass ich meine Selbstständigkeit mehr als Hobby ausübe und mein Fokus auf dem Homemaken liegen wird. Ich war super angepisst und meine Selbstständigkeit, die lief übrigens gut. Ja, also ich meine, wenn man sich selbstständig macht, dauert es natürlich, bis es sich ein bisschen aufbaut, aber ich hatte Einnahmen, also ich habe wirklich angefangen, auch Gewinn zu generieren und ja, es lief. Und die Vereinbarung war ja eigentlich auch, dass ich mindestens ein Jahr Zeit habe. Und dann nach 6 Monaten zu sagen, hey, ich glaube, du hast es nicht drauf und bleib doch lieber zu Hause und werde Homemakerin, ist, ja, wilder Call. Aber auf jeden Fall, ne, man ist verliebt. Ich war ja aber auch finanziell abhängig zu dem Zeitpunkt. Das muss man ja auch dazu sagen. Ich so, okay, ich habe ja keine Wahl. Ne? Und dann bin ich mit meiner Vollzeitarbeit etwas runtergegangen und mit meiner Selbstständigkeit und habe halt angefangen, habe versucht, so dieses, seine Idee von einer Homemakerin zu erfüllen. Und im Endeffekt, Leute, es war eine Hausfrau. Er hat halt erwartet, dass ich putze. Er hat erwartet, dass ich die Wohnung sauber halte. Er hat erwartet, dass ich koche. Und dass das meine Hauptpriorität ist. Und ich wollte das nie.
Dann würdet WC aber mal ganz fleißig mit seiner Zahnbürste gereinigt. Ich habe jetzt die ganz große Hoffnung, dass sie sagt, ich habe es aber nicht gemacht. Aber mir schwammt Böses.
Ich wollte das nie. Wir haben uns auch immer mehr angefangen zu streiten. Und ja, wir haben einfach nicht mehr gematcht. Ne? Und lange Rede, kurzer Sinn. Dann im 10. Monat, nachdem ich meinen Job gekündigt habe, bin ich dann den Schritt gegangen und habe mich getrennt. Ich habe gesagt, ich glaube, das passt nicht. Wir wollen unterschiedliche Dinge und ja, das passt halt einfach nicht mehr. Und das, Leute, das war für mich der schrecklichste und scarieste Moment in meinem ganzen Leben bisher, weil ich bin für diesen Mann ausgewandert. Ich habe für diesen Mann meine Familie, meine Freunde in Deutschland zurückgelassen. Ich habe meinen Job gekündigt und habe mich in eine finanzielle Abhängigkeit begeben. Wir haben uns zusammen einen Hund geholt, das muss man noch dazu sagen. Und dann stand ich da vor dem Nichts. Ich habe mich getrennt, ich habe in seinem Apartment gelebt, ich hatte keinen Job. Großartig, so der absolute Albtraum trifft ein, ja. Und er, ja, also er war natürlich auch am Boden zerstört und hat geweint, aber er, ja, ist auch für das Beste und für das Beste. Und 7 Tage, nachdem wir uns getrennt haben, ging er auf sein erstes Date, während wir noch zusammen gewohnt haben.
Aber er hat vorher mal geweint, auch.
So getan, also.
Ja. Ja, krass. Ja, also wie lange sollte man warten, wenn man sich getrennt hat, bis man sein erstes Date hat?
Wie lange waren die jetzt insgesamt zusammen?
Das hat sie nicht gesagt.
Hat sie nicht gesagt, ne?
Aber ich meine, es war genug Zeit, um auszuwandern. Und
ja, ja, das ist schon also, krass. Das ist schon echt was dafür. Also ich habe ganz schön großen Respekt vor ihrem Mut.
Ja.
Also mit Auswandern alle zurücklassen, das ist ja schon mal erstmal krass, krass mutig. Pass auf. Geht ja noch weiter. Also mein Respekt, der stieg ja von Situation zu Situation. Dann auch noch zu sagen, okay, ich mache mich selbstständig. Und dann auch zu sagen, weißt du was, ich trenne mich jetzt.
Mm.
Alter Falter.
Ja, viele Mutausbrüche.
Ja.
Also da hat jemand viel gewagt.
Ja, Respekt an der Stelle. Aber was ein Typ. Nach 7 Tagen.
Ganze Woche hat er gewartet.
Ja, eine ganze Woche hat er immer gewartet, ne? Also da hat er sich ja bestimmt richtig alles durch den Kopf gehen lassen.
Er meinte, er muss ja weiterziehen, ne? Und
ja, jetzt ist mir klar, warum. Die Wohnung war dreckig. Er braucht ja jemanden. Wer kocht denn da? Vor Wer putzt denn?
Er muss ja weiterziehen. Ist er ein Zugvogel oder was?
Ja.
Also, was soll weißt, das denn? Sind
die Richtung Süden? Also, natürlich, die Wohnung muss ja in Schuss gehalten werden.
Ich habe dann halt zu ihm gemeint, ich finde es ein bisschen ungeil, dass er jetzt direkt anfängt wieder zu daten, obwohl wir noch zusammen wohnen und wir haben uns erst vor 7 Tagen getrennt. Und er wurde dann richtig sauer und meinte, was ich mir denn einbilden würde. Er ist gerade so super kulant und lässt mich noch hier wohnen, obwohl wir getrennt sind. Und also ich hatte ihn halt gebeten, als wir uns getrennt haben, dass ich noch in der Wohnung bleiben darf, bis ich einen Job gefunden habe und eine Wohnung gefunden habe, weil wo hätte ich denn hingesollt, ja? Und er meinte, ja, nee, überhaupt kein Problem und mach das auf jeden Fall, lass dir Zeit. Und natürlich habe ich mit Hochdruck angefangen, einen Job zu suchen und eine Wohnung, aber...
Lass dir Zeit, also ich würde mal so sagen, so 7 Tage kannst du dir jetzt auf jeden Fall Zeit lassen. Ich meine, Gott hat in der Zeit die Welt geschaffen, ja? Also insofern, nee, dann 6, let's go.
In 6, am 7. Also, dann ist sie ausgeruht.
Ja, wisst ihr?
Ja, nach 7 Tagen wollte er auf jeden Fall auf Dates gehen. Und ich saß dann zu Hause in unserer gemeinsamen Wohnung, wissend, dass mein frischer Ex-Freund gerade mit irgendwelchen Girls von Tinder und Breeze um die Häuser zieht. Und er ging nicht nur auf ein Date, nein, er ging auf 2 Dates, auf 3 Dates, auf 4 Dates. Zeitweise hatte er 5 Mädels, die er gleichzeitig gedatet hat. Wir reden immer noch vom ersten Trennungsmonat, by the way.
Warum weiß sie das?
Hat ihr erzählt. Parallel?
Ja, genau.
Ja,
er muss ja das erzählt haben.
Ja.
Was ist das denn für ein Typ?
Die sind doch jetzt getrennt.
Ja, da kann man darüber reden. Wie ein Kumpel. Ey, ja. Nach Hause kommen, hey, Bier Bro. Aufmachen und ey, das war ein geiles Date.
Hey, Bro.
Yo. Dann noch am besten im selben Bett pennen. Oh mein Gott, das ist ja echt hardcore.
Und sie ist ja auch wirklich ausgeliefert, ne? Was soll sie machen? Sie hat keine finanziellen Möglichkeiten gerade. Ja. Sie muss da ausharren. Also das ist schon...
Ja, blöd ist ja vor allem, dass es noch ein fremdes Land ist.
Abgefuckte...
Sonst wärst du ja bei einer Freundin oder bei den Eltern oder irgendwas. Abgefuckt. Bist du im fremden Land.
Ja, es ist wirklich so eine abgefuckte Folter, die da abläuft. Ja.
Er kam dann nach Hause und hat mir immer von den Dates erzählt und wollte dann Rat von mir, wie er da weitermachen kann. Und honestly, das war... Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Ich habe was ist denn hier los? Wir waren 3 Jahre zusammen. Und ich saß dann auf der Couch mit dem Hund, den wir uns zusammen geholt haben. Und er redet davon, dass er jetzt The One gefunden hat. Und jede davon war natürlich The One.
Na klar.
Und es war eine sehr, sehr, sehr wilde Phase. Ich habe ultra viel runterschlucken müssen, also an Frust und Trauer und Wut und keine Ahnung, weil ich muss ja überleben. Ne, ich konnte jetzt auch kein Drama mit ihm anfangen oder keinen Streit, weil ich ja noch in dieser Wohnung war. Ich hatte Angst, dass er mich auf die Straße setzt. Und ich habe dann halt durchgezogen. Ich habe super schnell einen Job gefunden, Gott sei Dank. Also ich habe innerhalb von 2,5 Wochen nach der Trennung hatte ich einen Arbeitsvertrag. Und dann habe ich auch ein Apartment gefunden. Und es war sehr schwer, ein Apartment zu finden als, Single-Frau mit Hund und mit Arbeitsvertrag, wo du noch in der Probezeit bist. Ja, also das ist echt schwer gewesen. Und ich habe dann eine Wohnung gefunden, wie gesagt, im Oktober getrennt. Und ich habe eine Wohnung gefunden ab dem 1. Januar. Und in der Zeit von Oktober bis Januar, in der wir noch zusammen gewohnt haben, hat mein Ex-Freund 9 verschiedene Frauen gedatet. Von denen 4 The One waren. Und als ich dann ausgezogen bin, ist die nächste neue Freundin, die er angeblich vorher noch nicht hatte, Ende Januar eingezogen.
Angemessene Trauerphase.
Ja. Ich finde auch gut, wie er dann da in die neue Beziehung dann also zusammenwohnend reinstartet mit nochmal genug Austobphase noch dazwischen. Er hätte alles mitgemacht. Trauerphase, ausgetobt und dann neue Beziehung.
Während sie halt mit dem Hund kurz, in der Bude saß.
Relativ kurzfristig alles. Aber ja, so ähnlich hatte ich es auch schon. Bei mir war es aber vielleicht so ein Zeitraum von 4 Jahren, 3 Jahren. Kann man auch in 3 Monaten machen.
Und jetzt rückwirkend, ich bin so froh, dass dieses Kapitel hinter mir liegt. Also es ist ein Jahr jetzt vergangen. Ich lebe jetzt seit einem Jahr in meiner Wohnung. Ich habe meinen neuen Job. Ich habe aber parallel immer noch meine Selbstständigkeit. Also ich habe beides im Moment noch. Und jetzt gehe ich den nächsten Schritt und reduziere meine Vollzeitarbeit wieder, dass ich noch mehr Zeit in die Selbstständigkeit gehen kann. Und ich shifte da jetzt sozusagen wieder meinen Fokus. Aber es war so ein schreckliches Erlebnis für mich. Und ja, jetzt mittlerweile, wie gesagt, ein Jahr lebe ich jetzt alleine. Ich bin jetzt aber auch schon in einer neuen Beziehung wieder, Gott sei Dank. Also ich habe jetzt jemanden gefunden, bei dem es besser passt. Und ja, aber das war eine sehr wilde, merkwürdige Trennung. Also keine Ahnung, ob das eine Midlife-Crisis ist. Also mein Ex-Freund ist übrigens 38. Und ja, ich bin 34, by the way. Und ich bin froh, dass ich dieses Kapitel jetzt hinter mir lassen kann.
Ich habe ja immer das Gefühl, also beziehungsweise versuche ich immer nach dem Credo zu leben, alles passiert aus dem Grund. Ich bin auch sehr sicher, dass es so ist. Alles passiert immer aus dem Grund. Irgendwas wendet sich dann immer wieder zum Guten. Und wenn es, der Dalai Lama war es, glaube ich. Am Ende wird alles gut. Wenn noch nicht alles gut ist, ist es noch nicht das Ende. Fand ich irgendwie einen geilen Spruch. Also einfach so als Mantra für sich selbst. Durch diesen Typen ist sie ins Ausland gegangen, hat Selbstständigkeit angefangen, die sie jetzt wieder ausbaut und hat vielleicht jetzt den Typen, mit dem sie dann auch glücklich ist.
Auf jeden Fall. Und ich glaube halt, diese Mutausbrüche, die sie da alle hatte, die zahlen sich aus auf ihr Konto. Also sie hat ja gemerkt, was sie schaffen kann in dieser Zeit. Auch was sie aushalten kann und was sie, worüber sie nicht zerbricht. Also diese Resilienz, die sie da aufgebaut hat in dieser Zeit, das macht dich ja unkaputtbar. Das kann dir ja keiner nehmen. Und er ist ja einfach nur eine fucking Witzfigur.
Der ist ein Laugen.
Also es ist einfach ein Wicht. Es ist einfach ein fucking Wicht und du bist einfach eine Göttin, eine Queen. Ich huldige dir, das ist Wahnsinn, was du da gemacht hast, was du geschafft hast. Auch, dass du es jetzt wieder geschafft hast, im Ausland dich wieder in die Selbstständigkeit zurückzufuchsen, die du liebst. Hut ab, also Wahnsinn. Danke, dass du die Story mit uns geteilt hast. Das ist echt, also groß.
Und falls ihr auch Storys habt, die ihr gerne teilen würdet, auf jeden Fall her damit. Gerne per WhatsApp-Sprachnachricht an 0151 75 787 400 oder an story@liebteuchpodcast.de. Auch wieder Bock aufs Daten? Da habe ich aber noch eine witzige Info für euch. Wusstest du eigentlich, dass es die Anti-Baby-Pille schon seit 60 Jahren gibt? Nee? Damals medizinische Revolution und der Startschuss für eine Veränderung der Gesellschaft und natürlich der sexuellen Freiheit, die wir so heute auch gut ausleben können und auch hier in dem Podcast besprechen. Doch warum gibt's die Pille eigentlich nur für die Frau und nicht für den Mann? Das berichtet euch NDR-Wissenschaftsjournalistin Daniela Remus im Podcast 11KM. Im Gespräch mit Host Elena Kuch erklärt sie, wie weit die Forschung bei der Pille für den Mann ist und warum das männliche Geschlecht bei der Verhütung gar nicht so viele Optionen hat. Ein richtig spannendes Thema, ehrlich gesagt. Und hört doch mal rein in 11KM. Ihr Kinderlein kommet, so steht es um die Pille für den Mann. In der ARD-Audiothek.
Liebt euch. Liebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates.
Jetzt abonnieren in der ARD-Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt.
Liebt euch. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.